Das war das Kapitel, wie wird der Nationalismus von oben produziert? Kommt mein nächstes Kapitel. Leider gibt es eine kongenial verkehrte Antwort von unten. Die Leute benehmen sich wirklich als Volk. Der Patriotismus der einfachen Landesbewohner, den gibt es und der ist gar nicht bloß eine Denkungsart. Auch der hat seine praktische und seine ideologische Seite. Erstmal ist es ganz billig und schäbig so. Diesen Gesetzen des Staates entkommt keiner. Den damit verbindlich gemachten wirtschaftlichen Zwängen, dass man muss alles kaufen und dafür Geld verdienen, entkommt keiner. Und ein Staat funktioniert schon recht und schlecht, wenn die Landesbewohner sich eben in diesen Gesetzen und in diesen wirtschaftlichen Sachzwängen des Konkurrierens ihr Leben einrichten, meistens mit dem festen Willen, das Beste für sich und die Lieben draus zu machen. Dann machen sie es. Aber dann machen sie noch mehr. Aus dieser Gewohnheit des Zurechtkommenwollens in den Verhältnissen, wie sie einem politisch und ökonomisch verordnet sind, aus dieser Gewohnheit des Zurechtkommenwollens verfertigen Landesbewohner eine elementare und elementar falsche Auffassung von den Verhältnissen, in denen sie da leben. Nämlich, dass die Verhältnisse dafür da wären, mit ihnen klarzukommen, in ihnen zurechtzukommen. Dass das ihr letzter Zweck sei. Ein sehr dummer Fehler. Was die Menschen da machen, ist, ihre eigenen Bemühungen zurechtzukommen. Die schreiben sie den Verhältnissen gut, die das erzwingen. Wo sie um ihren Lebensunterhalt ringen und kämpfen, da seien Gesellschaft und Staat für ihren Lebensunterhalt da. Als unhintergehbare Lebensbedingung, dann ja wohl auch so etwas wie das Lebensmittel. Das ist die ganz elementare, basale, unpompöse Parteinahme der Menschen für die herrschenden Verhältnisse als Existenzbedingung. Der Staat erlaube es einem doch, ermögliche es einem, in ihm das eigene Leben einzurichten. Das ist eine Zustimmung, wie gesagt, sehr unspektakulär, aber dafür umso gründlicher. Die ist dauernd auch in Form einer Kritik unterwegs. Da ist sie übrigens besonders lebendig. Es ist das, was eigentlich das dauernde, nörgelnde Bewusstsein ist, das ist der Gesetzgeber, das ist die Gesetze, das ist die bürokratische Gesetzespraxis, das ist die so schwer machen, manchmal fast unmöglich machen, sich darin einzurichten. Die machen es einem schwer, darin zurechtzukommen und das verlässt nie die Optik, dass das in ihnen zurechtkommt, der Zweck all dieser Einrichtungen und Behörden wäre. Gerade diese kritische Variante ist sowas wie die abgehärteteste Zustimmung. Das ist wie beim christlichen Glauben. Der Zweifel nährt den Glauben. Die Frage, die die Menschen sich nie stellen, heißt, vielleicht ist es gar nicht das Ziel der Gesetze und der Behörden und der gesetzlichen Zustände, dass mit ihnen leicht zurechtzukommen ist. Vielleicht sind Gesetze nicht dafür da, dass man sie leicht befolgen kann, sondern wollen was von einem. Was ist denn, wenn es gar nicht auf den Ertrag der Menschen ankommt, die sie den Verhältnissen abbringen, sondern wenn sie mit den gesetzlichen Regelungen ihres Lebens für einen Ertrag des Staates in Dienst genommen werden und dafür der ganze Gesetzesklapperatismus da ist. Aber das verbaut sich der Mensch eben mit seiner zutraulichen, gewohnten Art, in diesen Verhältnissen sein Leben einrichten zu wollen. Wobei, zum Stichwort Ertrag, der nächste Schritt. So brave Landesbewohner, die gestehen dem Staat schon auch einen Ertrag zu. Sie entwickeln in den von ihm eingerichteten Verhältnissen ja ihrerseits einen dauernden Bedarf nach Staat. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Beschäftigt mit ihrem Lebenskampf in der Konkurrenz, müssen sie sich halt dauernd mit diesen entgegengesetzten Interessen ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen herumschlagen, und dann entwickeln sie selber den Standpunkt, dass sie diese Interessensgegensätze, aus denen ihr Leben besteht, nicht der herrschenden Ordnung und Hoheit vorwerfen, sondern dass sie von der stattdessen mehr Ordnung in diesen Verhältnissen verlangen. Dass sie nach dem Staat rufen als dem von ihnen benötigten Platzanweiser. Dass sie die Freiheitsfrage stellen: Was darf ich? Wie weit reicht meine Ermächtigung? Was darf der andere? Und das ist jetzt wirklich von unten das Verlangen nach dem Staat als einer überlegenen Aufsichtsmacht. Als die ist der Staat längst tätig, aber jetzt wird sie von unten auch beantragt. Ein guter Bürger hält daran dann immer die von ihm benötigte und eigentlich nur diese Seite fest. Er braucht Befugnisse, er braucht Schutz vor den Befugnissen anderer, er braucht die Beschränkung der Befugnisse anderer. Aber auch wenn er sich das immer von seinem Standpunkt aus her so zurechtlegt, hat er einen entscheidenden Schritt gemacht. In diesem Willen zum Staat, den er da äußert, ist jetzt schon gar nicht mehr einfach der eigene Nutzen, das, was beim Zurechtkommen wollen rauskommen soll, der Maßstab, sondern er willigt ein, dass er sich davon abhängig macht, dass das die Gesetze entscheiden, dass sich das an dem entscheidet, was er nach der gesetzlichen Ordnung von oben her darf. Jetzt hat er sich in die Ordnung gefunden und da ist ihm auch Folgendes geläufig, dass es sowieso nicht bloß um seinen eigenen Ertrag geht, dass er sich gar nicht bloß für seinen Privaterfolg anstrengt. Er weiß, er arbeitet auch für das Unternehmen, das ihn anstellt. Er weiß, als Steuerzahler dient er dem Staat mit Steuern und so weiter. Aber wer eben nicht nur zurechtkommt, sondern auch die Ordnung des Zurechtkommens, also den Staat will, der akzeptiert das dann auch. Und der akzeptiert das gar nicht im Bewusstsein einer aufgeherrschten Aufgabe, Er akzeptiert das gar nicht im Bewusstsein eines von oben aufgeherrschten Ausgenutztwerdens durch Unternehmen und Staat, obwohl es das nach wie vor ist, sondern als Befürworter der Ordnung legt er es sich in dem Geiste zurecht, das ist seine Pflicht, das ist seine von ihm anerkannte und eingesehene Pflicht in einer doch von ihm gewollten Ordnung. Und indem das alle machen, nicht nur praktisch sich den eingerichteten Verhältnissen gewohnheitsmäßig zu fügen, sondern sie so auch geistig zu akzeptieren als eine Ordnung von anerkannten Pflichten, ja, da machen sich die Menschen eigentlich zum Volk. Da machen sie das, was ein Volk ausmacht. Erstens fügen sie sich dem Staat, zweitens setzen sie auf ihn als die berechtigende Macht und drittens wollen sie den Staat und wollen ihn auch tragen. Dann kämpfen sie zwar weiter um ihren Privatnutzen und setzen für den gegen entgegengesetzte Interessen auch alles ein, was sie dürfen, aber gleichzeitig sehen sie von diesem praktizierten Interessensgegensatz in der Gesellschaft auch immer ab und verständigen sich und verstehen sich auch wirklich auf so etwas wie ein bei ihnen allen vorliegendes, gleichgerichtetes Anliegen. Sie brauchen ihren Staat. Und in dem denken sie sich jetzt glattweg alle ihre Anstrengungen, die Anstrengungen ihrer Mitbürger, als gleichermaßen anerkennungswürdige Dienste an diesem Gemeinschaftswerk. Sie und ihr Staat, ihre eine Nation. Jetzt sind sie mit dem nationalen Bewusstsein schon fast fertig. Sie denken sich diese von ihnen anerkannten Pflichten, aber sie wollen doch noch etwas dafür sehen. Aber nicht mehr jetzt ihren materiellen privaten Lohn, sondern einen höheren Lohn. Der nationale Pflichterfüller, der denkt sich als den Lohn, der ihm zusteht, dass dann, wenn er seine Pflichten tut, dass dann der Staat daraus aber auch was macht. Dann soll aber die Nation auch funktionieren und gedeihen. Und das ist jetzt eigentlich erst der fertige Standpunkt des Nationalismus. Und der ist jetzt so leicht durch nichts mehr zu erschüttern. Ja, wenn bei den Leuten der materielle Ertrag mies ausfällt, wenn die Anstrengungen des Arbeitens langsam aber sicher die Kräfte übersteigen, wenn so recht das private Freizeitleben nicht mehr zustande kommt, wenn das Sparen hinten und vorne nicht klappt und nur noch schafft, dann denkt sich ein Mensch durch diese Optik das nicht einfach als seinen Schaden, sondern als sein großes Opfer. Als sein großes Opfer und das meint, als sein sehr schwer erworbenes Recht, jetzt auch zu verlangen, dass die Nation daraus auch was macht. Dass besser regiert werden kann, dass eine Ordnung herkommt, deren Pflichten man auch erfüllen kann, dass der Staat bei allen auf gerechte Dienste dringt. Und da sind übrigens immer noch Hintergedanken ans eigene Interesse drin enthalten. Aber bei all diesen Hintergedanken ist der Hauptgedanke, ihm leuchtet als allererstes ein, dass der Staat für all das genug Mittel haben muss und genug Macht bekommen muss. Und damit ist der allgemeine gängige Nationalismus des Volkes eigentlich schon fertig. Und das Bemerkenswerte an dem, wenn er fertig ist, ist, in der fertigen Form hat er sich richtig schön gründlich abgelöst und gereinigt von seiner geistigen Herkunft. Der hat das, dass er aus dem Standpunkt des Zurechtkommenwollens in den Verhältnissen herrührt, hinter sich gelassen und fasst ja jetzt alle Anstrengungen, die ihm aufgenötigt werden, als seinen Beitrag für die Nation und verlangt deren Erfolg als Lohn und nicht das eigene Zurechtkommen. So funktioniert er, der Nationalismus.